Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Zum Tod von Bischof Franz Kamphaus erinnern wir im Gespräch mit Stefan Herock an einen charakter- und gewissensstarken Mann, der von 1982 bis 2007 das Bistum Limburg geleitet hat. Außerdem von Gott gesandt, Donald Trump und die religiöse Rechte in den USA. Und nicht mein Krieg, wie Berliner Israelis zum Dienst in der israelischen Armee stehen. Am vergangenen Montagmorgen ist der ehemalige Limburger Bischof Franz Kamphaus im Alter von 92 Jahren verstorben. Er hat das Bistum 25 Jahre lang geleitet und geprägt. Er war bei den Menschen im Bistum sehr beliebt, nicht zuletzt wegen seines bescheidenen und einfachen Lebensstils. Und er war auch über die Grenzen des Bistums hinaus bekannt als ein geistlicher Buchautor, aber auch als unbeugsamer Bischof im Kampf gegen den damaligen Papst, als Franz Kamphaus sich für den Verbleib der katholischen Kirche im staatlichen System der schwangeren Konfliktberatung einsetzte. Klerikalismus und bischöfliche Prunkentfaltung, die blieben ihm zeitlebens fremd. Seine Insignien waren nicht aus Gold, sondern aus Holz. Er selbst begründete das damals so:
Alles Brimborium, die feierlichen Dinge, da sehe ich wenig Zukunft in der Kirche, sondern ich sehe die Zukunft der Kirche darin, dass wir einfach sind, einfach werden und dass uns gerade dieses einfache Leben dichter zu den Menschen führt. Eine große Robe mit allen Insignien von Macht und Feierlichkeit ist ja eher hemmend im Kontakt mit anderen, jedenfalls für mich. Die Mitra ist immer ein etwas von den bischöflichen Insignien gewesen, an die ich mich auch in 25 Jahren nicht gewöhnen konnte.
Franz Kamphaus über kirchlichen Prunk und christliche Einfachheit. Stefan Herock war viele Jahre Pastoralreferent im Bistum Limburg. Er hat Bischof Franz Kamphaus über Jahre aus der Nähe erlebt, kannte ihn dienstlich und persönlich sehr gut. Mit ihm möchte ich jetzt auf diesen herausragenden Bischof zurückblicken. Herr Herock, wann haben Sie denn Franz Kamphaus kennengelernt und welche gemeinsamen Wege haben Sie verbunden?
Wir haben gleichzeitig unseren Bistumsdienst begonnen im Jahr 1982. Er als Bischof, ehrenwert mit Weihe, und wir damals als Pastoralassistentinnen. Und Bischof Kamphaus ist ja in seinem Dienstleben dreimal durchs Bistum gereist. Und schon sehr früh in diesem Jahr 1982 kam er zu uns nach Hochheim, wo ich Pastoralassistent war, und saß, wie er das immer gemacht hat, im Wohnzimmer bei uns und hat ja auch immer das Umfeld sehr lebendig wahrgenommen, meine Frau zum Beispiel. Das ist ja eine seiner großen Eigenschaften, sein außergewöhnliches Gedächtnis. Er hat mich jahrelang immer wieder angesprochen: Wie geht es Ihrer Frau? Kurzes Nachdenken: Heike, malt sie noch? Aus der ersten Begegnung von 1982 über ein ganzes Dienstleben behalten.
Was hat Sie denn persönlich so an diesem Menschen- und Kirchenmann Kamphaus dann besonders beeindruckt?
Ja, also für uns im Bistum Limburg, die wir ja schon stolz darauf waren, dass wir den Bischof Kempf hatten, der ja auch über die Bistumsgrenzen hinaus bekannt war, und dass sich dann schnell abgezeichnet hat, dass mit dem Bischof Kamphaus doch, sagen wir mal, ein würdiger Nachfolger, der auch viel von der Kempf-Geschichte und unserer Bistumsgeschichte fortsetzen konnte und wollte, das ist sehr schnell deutlich geworden. Auch, dass er ja wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Würzburg Synode zur Umsetzung des Konzils gewesen ist. Und das hat man ihm vom ersten Augenblick angemerkt. Natürlich mit den Signalen und mit den Symbolen, die heute jeder auch von ihm kennt. Sein Bischofskreuz aus Holz, sein Bischofsstab und seine Bereitschaft, diese irren Reisen durchs Bistum lange Jahre mit seinem VW Golf selber zu betreiben, sodass viele Wohlmeinenden gesagt haben: Bischof, nimm doch bitte das große Auto und den Chauffeur mit der Knautschzone und für deine Kräfte. Mhm. Sehr beeindruckend.
Er galt ja als liberal, zumindest ist ihm dieses Etikett öfters aufgeheftet worden, aber er sah sich selbst eher eigentlich als radikal. Was meinte er damit?
Ja, viele von den Zuschreibungen, die hat er überhaupt gar nicht gemocht. Ja, er musste die negative Berühmtheit ertragen, er musste aber auch die positive Berühmtheit ertragen. Das hat überhaupt gar nicht zu seinem Charakter gepasst. Hat ja auch zeitlebens alle Würdigungen und Preise, außer, glaube ich, der Ignaz-Bubitz-Medaille hier in Frankfurt, hat er alle Würdigungen abgelehnt und hat vor allen Dingen sicher Sorge gehabt, dass mit liberal irgendwas Zulässiges und Zeitgeistiges gemeint sei. Er war immer ein Kämpfer und er war sozusagen in erster Linie dem Gewissen verpflichtet.
Haben Sie eigentlich seinen Kampf mit Rom aus der Nähe auch miterlebt? Es ging ja damals Ende der 90er Jahre um die Frage, ob die Kirchen in Deutschland, die katholische Kirche in Deutschland, im staatlichen System der schwangeren Konfliktberatung bleiben könnte, also an der Seite von Frauen in Konflikten. Da wurde dann ja auch der Beratungsschein ausgestellt durch die Beratungsstellen, der eben zu einer straffreien Abtreibung ermächtigte. Und da ging es ja sozusagen um Gewissen gegen Gewissen. Der Papst sagte, mein Gewissen erlaubt mir das nicht, diesen Beratungsschein für eine Abtreibung auszustellen. Und Camphaus sagte dann aber, mein Gewissen ist für die Frauen und ich muss das machen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also das war für uns schon zu erleben, aber gleichzeitig, das zeigt ja sein Wesen und dieser Camphaus-Charakter, hat er das nicht so aufs Tablett getragen. Ja, der hat nicht um Kumpanei oder um Beistand geworben oder wollte uns irgendwie auf seine Seite, sondern hat sein Leiden daran, hat man gespürt. Und das konnte er auch ausdrücken, dass er das als Gewissenhaftigkeit und dass er natürlich auch darunter gelitten hat an den Falschzuschreibungen, die dabei entstehen, als sei er für Abtreibung gewesen. Das war für ihn eins der schlimmsten Momente, als wäre er damit ein Befürworter. Er war ein Befürworter der Beratungsmöglichkeit und der seelsorglichen Kirchenverantwortung für Menschen in Notsituationen und erst recht die Frauen in der Situation. Und dass dann aber eben sehr breite Stimmen gesagt haben, naja, klar, der ist für Abtreibung, das hat ihn sehr geschmerzt. Das war natürlich letztlich einer von drei Streitpunkten mit Rom. Es gab ja noch die beiden anderen. Die Frage der Limburger Synodalordnung, in der festgeschrieben ist, dass Laien an Entscheidungsprozessen mitwirken sollen und dürfen. Und als drittes, dass er nichtpriesterliche Gemeindeleitung ermöglicht hat. Und zwar nicht in Solo-Entscheidungen an irgendeinem seinen Schreibtisch, sondern das hat er im Gespräch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bistum hat er das entwickelt und hat auch wieder darunter gelitten, dass er eigentlich hier nicht einen einsamen Prozess an seinem Ort, wo er verantwortlich ist, machen wollte, sondern er hat ganz früh mitgeteilt, er möchte das eigentlich exemplarisch für Deutschland und die anderen Bistümer. Und er hat auch sehr früh gesagt, er macht das nur, wenn dann auch irgendwann andere da mitziehen und sozusagen wie ein bisschen Prototyp sein können. Er wollte nicht da singulär als Held, sondern hat das als, sagt, wir probieren das aus in der Hoffnung, dass andere sich dem anschließen.
Franz Camphaus, der verstorbene Bischof von Limburg, war ja ein Mann des Wortes, ein Prediger, aber auch als Buchautor sehr erfolgreich. Er war ja Professor für Predigtlehre gewesen, bevor er 1982 Bischof von Limburg wurde. Was war denn an der Stelle so Grund seines Erfolges oder seiner Reichweite?
Ich glaube, wenn man einen Begriff sagen wird, dann ist das das tolle Wort von der Authentizität. Dass man das sozusagen bei jedem Wort und erst recht bei den tollen Pausen, die er gemacht hat in der Predigt, hat man gemerkt, hier passiert was, was gerade auch in ihm mitvollzogen, gedacht, gefühlt wird und das dann in einer sehr originellen, aber wirklich auch gleichzeitig tiefen Sprache vorgetragen wurde. Ja. Er hat ja viele Wortspiele geprägt auch, aber das konnte auch mal was Flapsiges haben, aber es war nie leicht dahingesagt, sondern mit einem großen Gefühl für Sprache, auch für Alltagssprache. Sehr berühmt ist ja, wird jetzt auch überall zitiert, mach's wie Gott, werde Mensch. Mindestens so gut finde ich den Ostersatz, Gott hat Jesus am Kreuz nicht hängen lassen. Ja, da spielt er natürlich mit der Wirklichkeit und Dramatik des Kreuzes und gleichzeitig mit dem umgangssprachlichen Moment hängen lassen. Und da kann man sich vorstellen, nicht nur wir Jungen, sondern Alte, alle haben an seinen Lippen gehangen und haben auf die nächste Wendung gewartet. Er hat auch mal gesagt, das finde ich auch ein tolles Zitat, wir müssen ebenerdig reden. Das hat er dann später auf dem Hintergrund, dass er ja auch mit Menschen mit Beeinträchtigung zusammenlebt, weil er sich auch als beeinträchtigt empfindet. Und gerade in dem Zusammenhang von Behinderung, wo ja Treppen oft ein Hindernis sind, und das war immer seine Kunst, diese Bilder aus dem Alltag ins Spirituelle und Theologische zu übertragen. Wir müssen ebenerdig reden, Treppen sind für Behinderte vom Teufel.
Es gibt dann ja auch in seiner Zeit als Bischof von 1982 bis 2007 Missbrauchsfälle im Bistum Limburg. Es hat bis 2019 gedauert, dass er ein dann sehr klares Schuldeingeständnis geäußert hat im Blick auf besonders einen Fall, wo ein Missbrauchstäter von ihm nur versetzt worden war, aber er eben nicht verhindert hat, dass da Dinge passieren. Also die Sensibilität von Bischof Kamphaus für Opfer von solchen Priestertätern war dann aber auch nicht sehr ausgeprägt damals, oder?
Ja, das ist vielleicht auch gut, dass jetzt in der allgemeinen Glorifizierung an seinem Grab, die er aber auch verdient, aber natürlich auch Licht und Schatten. Und ich muss jetzt aufpassen, es klingt dann auch schnell als vielleicht ein bisschen zu leicht entschuldigt, aber man kann ja die an einer Hand abzählen, die sich auf seiner Augenhöhe überhaupt entschuldigt haben und die Mitwirkung und eigenes Versagen da eingestehen. Das macht die Sache kein bisschen besser. Es gab auch mehr solche Dinge. Das wirft auch ein kleines Licht auf die Seiten, die er natürlich auch gehabt hat, wo er jetzt nicht so ideal gewesen ist. Ich nenne mal als ein Beispiel, ist ein bisschen gewagt, aber für unsere Wahrnehmung war das Thema Ökumene zum Beispiel für ihn deutlich weniger wichtig. Und da hat er schon auch gearbeitet und hat auch die Entwicklung mitgetragen, aber sozusagen weniger vorangetrieben. Und viele von meinen Kolleginnen und Kollegen finden da sicher noch das eine oder andere Stichwort, was eben wie den Umgang in der Missbrauchsfrage und in ein paar anderen Fällen auch noch mit Mitarbeitenden tatsächlich, wo es dann auch einen kleinen Schattenmoment gibt. Aber wo gibt's den nicht?
Er ging nach seiner Emeritierung als Bischof im Jahre 2007 dann in eine Behinderteneinrichtung im Rheingau, in das Vinzenzstift Aulhausen. Was steckte denn hinter dieser Ortswahl für ihn?
Also erstens mal hat er ja immer eine Liebe für die Menschen gehabt, die also jetzt nicht im Rampenlicht stehen, sowohl der äußeren Aufmerksamkeit als auch der eigenen Möglichkeiten. Er hat auch den Hauptamtlichen und allen, wo er Einfluss hat, hat er gesagt, wenn ihr irgendwo hinguckt, guckt zuerst nach denen keiner guckt. Und da hatte er sich sehr früh entschieden, dass er einerseits hier bleiben möchte, andererseits sich aber natürlich aus allem Bistumsmäßigen raushalten wollte und dass er wirklich bei den Menschen sein will und hat sehr früh, auch ohne Koketterie, dieses Moment, wer von uns ist denn ohne Beeinträchtigung? Und das hat ihn auch beglückt, wie toll die Menschen dort auch auf ihn reagiert haben. Das Einzige, wo er sich dagegen verwahrt hat, eine Frau hat ihn immer mit Heiliger Vater angesprochen und das wollte er dann doch nicht so gern.
Stefan Herock, vielen Dank für diese Eindrücke und Erinnerungen. Langjähriger Pastoralreferent im Bistum Limburg über seinen Bischof Franz Kamphaus, der am vergangenen Montagmorgen im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Das Requiem für Franz Kamphaus findet am kommenden Dienstag, dem 5. November um 14 Uhr im Limburger Dom statt. Es wird auch in die Limburger Stadtkirche übertragen und auch auf den Internetseiten des Bistums Limburg ausgestrahlt. Und nach dem Requiem, sicher ganz im Sinne des Verstorbenen, sind alle zur Begegnung mit Kaffee und Kuchen in den Bischofsgarten am Limburger Rossmarkt eingeladen. Und nachdem wir jetzt viel über Franz Kamphaus geredet haben, möchte ich ihn selbst einmal noch zu Gehör bringen. In einem HR-Gespräch erzählte er mir damals in seiner typischen, prägnanten Art eine Fabel, die aus meiner Sicht viel von dem widerspiegelt, was ihm wichtig war.
Zwei Vögel sind in der Luft und der eine Vogel, völlig untypisch, liegt auf dem Rücken und hat seine Beine gegen den Himmel gestreckt. Da kommt der andere Vogel vorbei und sagt, du, was ist denn mit dir los? Warum liegst du denn auf dem Puckel und hast deine Beine gegen den Himmel gestreckt? Da sagt er ganz bedeutungsvoll, ja, ich muss mit meinen Beinen den Himmel tragen. Wenn ich die einziehe, stürzt der Himmel zusammen. Er sagt das und es kommt ein Windstoß, es löst sich ein Blatt vom Baum und fällt raschelnd runter. Der Vogel erschrickt, zieht so schnell er kann seine Beine ein, dreht sich um und fliegt weg. Der Himmel aber bleibt an seinem Ort. Man könnte ja lachen über diesen Vogel, der sich so wichtig nimmt, dass er meint, er müsse den Himmel tragen. Und beim ersten Schrecken ist er auf und davon. Daran entscheidet sich's für mich, ob man meint, man müsse selbst alles tragen oder ob man sich getragen weiß. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ein anderes Leben. Ob man sich getragen weiß oder angestrengt, verzweifelt, die Beine ausstreckt. Wer sich getragen weiß, der hat Hände und Füße und Kopf und Herz frei, kann sich anderen zuwenden. Dieses Getragensein, es ist ein Wort in der Komplett im Abendgebet der Kirche. In deine Hände, Herr, leg ich mein Leben.
Franz Kamphaus, ehemaliger Bischof von Limburg, hat dann tatsächlich sein Leben aus der Hand gegeben. Am vergangenen Montagmorgen starb er im Alter von 92 Jahren.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Die Spannung steigt. Am Dienstag wird in den USA gewählt. Eine Entscheidung von weltpolitischer Tragweite steht bevor. Zurzeit ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, den Ausgang kann niemand vorhersagen. Obwohl mit Donald Trump ein notorischer Lügner, Rechtsbrecher und Ehebrecher zur Wahl steht, erfreut er sich doch der festen Gefolgschaft evangelikaler Christen. Sie sehen in ihm den Retter des alten christlichen Amerika. Sebastian Hesse berichtet.
For four straight years I fought for Christians like no president has ever fought before, you know that.
4 Jahre lang habe er für Amerikas Christen gekämpft, wie kein Präsident jemals vor ihm. Donald Trump lässt keine Gelegenheit ungenutzt, auf der religiösen Rechten für sich zu werben, wie hier bei einer Konferenz der Faith and Freedom Coalition, einer evangelikalen Lobbygruppe. Bei deren Präsident Ralph Reed zieht die Selbstbeweihräucherung Trumps.
I know that he is the most pro-life president in American history. He appointed not one, not two, but 3 Supreme Court justices.
Er ist nun einmal der größte Abtreibungsgegner unter allen US-Präsidenten, schwärmt Reed auf CNN. Trump habe gleich 3 konservative Richter am obersten Gerichtshof etabliert und so konnte es gelingen, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Im Gegenzug dazu versucht Kamala Harris zwar bei liberalen Wählern als Abtreibungsbefürworterin zu punkten, aber sie weiß genau, dass niemand in den USA Präsident wird, ohne sich ausdrücklich zum Glauben zu bekennen.
Faith motivates action. It lifts us up and it gives us purpose.
In Fernsehspots und auch in Interviews betont Harris, dass auch in ihrem Leben der Glaube eine große Rolle spielt.
I was raised to believe in a loving God, to believe.
Sie sei so erzogen worden, dass sie an einen liebenden Gott glaubt, bekundete Harris bei einer Townhall-Begegnung mit Wählern, wohl wissend, dass Joe Biden es auch als praktizierender Katholik nicht geschafft hat, Trump seine Bewunderer im evangelikalen Lager abspenstig zu machen. Warum ausgerechnet der zweifach geschiedene frühere Playboy- und Spielcasino-Betreiber, der wegen einer Affäre mit einer Pornodarstellerin rechtskräftig verurteilte Trump, auf der religiösen Rechten so verehrt wird, dazu hat Tim Alberta eine ganz eigene Theorie. Der Journalist Alberta ist im evangelikalen Milieu aufgewachsen und hat ein Buch über seine Herkunft geschrieben. Seine These, gerade weil Trump eigentlich so amoralisch ist, ruht die Hoffnung der religiösen Rechten auf ihm.
Because he is not a Christian himself, he's not bound by biblical virtue, he doesn't have to play by their rules, and that's almost his superpower.
Trump sei nicht eingeschränkt durch biblische Wertvorstellungen, so erklärt Alberta das Trump-Paradoxon. Deshalb könne er auf eine Art und Weise agieren, die sich für Christen moralisch verbietet. In einer Umfrage des Pew Research Centers sagten entsprechend nur 14% der Befragten, dass Trump als Christ bezeichnet werden kann. Auch deshalb stilisiert sich Trump im Wahlkampf unermüdlich als Auserwählter Gottes.
My faith took on new meaning on July 13th in Butler, Pennsylvania.
Am 13. Juli in Butler, Pennsylvania, habe sein Glaube eine neue Bedeutung bekommen, so Trump am Tag des Attentates, das er nur knapp überlebt hat.
And I would like to think that God saved me for a purpose, and that's to make our country greater than ever before.
Gott habe ihn verschont, damit er die USA großartiger denn je machen kann. Jetzt müssten nur noch die christlichen Wähler ihren Beitrag leisten, massenhaft zur Wahlurne schreiten und ihm zu einer weiteren Amtszeit verhelfen. Trump wählen, um Gottes Willen zu tun. Diese Gleichsetzung hat in der Tat noch kein Präsident vor ihm gewagt.
Von Gott gesandt, Trump und die religiöse Rechte. Ein Bericht von Sebastian Hesse. Seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres steht die jüdische Gemeinschaft in Deutschland weitgehend geschlossen hinter dem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen und im Libanon. Geht es aus Sicht vieler Juden doch darum, eine existenzielle Gefahr vom jüdischen Staat abzuwenden. Doch gerade unter den rund 30.000 Israelis, die in Berlin leben, gibt es auch kritische Stimmen. So verweigern einige jüdische Emigranten derzeit ihren Reservedienst in der israelischen Armee. Andere hingegen kehren freiwillig in die Heimat zurück, um die Waffe in die Hand zu nehmen. Jens Rosbach berichtet über die Israelis an der Spree und ihre ganz unterschiedliche Einstellung zum Militärdienst.
Der Berliner Israeli Jonathan, 27 Jahre alt und Politikstudent, musste am 7. Oktober vergangenen Jahres von Deutschland aus miterleben, wie Freunde und Bekannte als Geisel genommen oder umgebracht wurden von den Hamas-Terroristen.
I was losing my mind.
Ich war dabei, meinen Verstand zu verlieren, denn ich war hier. Ich konnte überhaupt nichts tun. Ich hing hier fest.
I was stuck.
Jonathan hatte in seiner Wehrdienstzeit unter anderem die Grenze zum Gazastreifen bewacht und versteht sich als Kämpfer. Der Reserveoffizier nahm das Versagen seiner Armee, also dass hunderte Islamisten einen ganzen Tag lang ungehindert Israelis massakrieren konnten, persönlich.
Shame. A lot of shame came in.
Ich habe mich sehr geschämt. Ich war zwar zu diesem Zeitpunkt nicht dort, aber ich kenne die Region und ich habe dort gelebt. Es ist überhaupt nicht logisch und es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich mitverantwortlich gefühlt für das, was passiert ist. Deshalb wollte ich etwas von dieser Schuld auf meine Schulter nehmen.
Jonathan flog sofort in seine Heimat zurück und war bereits am 9. Oktober 2023 bei seiner Militäreinheit, in der er für rund 3 Monate an der Grenze zum Libanon diente. Allerdings versteht sich Jonathan auch als Gegner der rechten Netanyahu-Regierung und als Befürworter eines Geiseldeals.
Do I agree with Netanyahu? No.
Stimme ich Netanyahu zu? Nein. Denke ich, dass der Krieg jetzt enden sollte? Ja. Es liegt an ihm, dass er bislang nicht geendet hat. Aber ich möchte meinen Beitrag leisten. Das ist mein Land. Ich habe meinem Land gedient.
Yuval, 42 Jahre alt und Künstler, ist ebenfalls Israeli und lebt in Berlin. Aber er würde jetzt nicht als Reservist kämpfen. Yuval hat zwar früher auch seinen Wehrdienst in den Israel Defense Forces, IDF, geleistet, allerdings besuchte er danach ein palästinensisches Flüchtlingslager. Was er dort zu hören bekam, überzeugte ihn, nie wieder eine Uniform anzuziehen.
They talk about the army as their oppressor.
Sie sprechen von deiner Armee als Unterdrücker und du realisierst plötzlich, dass du ein Teil dieser Organisation warst, die sie umbringt und verhindert, dass sie sich frei bewegen können in ihrem Land. Das ist auch ihr Land.
Yuval kritisiert auch den massiven israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen.
They just bombed anything they could bomb.
Sie haben einfach alles bombardiert, was sie bombardieren konnten. Ich möchte, dass nicht nur jüdisches Leid zählt, sondern auch das palästinensische. Du kannst deine Freiheit nicht auf Kosten von anderen Menschenleben garantieren.
Israelis in Deutschland. Die einen lehnen es ab, ihren Reservedienst in der Heimat zu leisten. Die anderen melden sich freiwillig für einen Militäreinsatz. Joshua Schultheiß, Redakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine in Berlin, betont allerdings, die Armeeverweigerer stellten eine politische Minderheit dar, zu Hause wie auch in der Diaspora.
Also am 7. Oktober wurde nicht nur Israel angegriffen, da wurden alle Jüdinnen und Juden angegriffen. Und in ganz Europa, in Nordamerika, grassiert ja der Antisemitismus seitdem. Deswegen denke ich, ist auch in den jüdischen Gemeinschaften in der Diaspora erstmal das Gefühl weit verbreitet, dass der Krieg gerechtfertigt ist. Und dass man eher das Gefühl hat, man muss auch die Kriegsführung verteidigen gegenüber den Kritikern.
Freiwillige Kämpfer wie auch Verweigerer räumen allerdings ein, was jeder Jude auch immer vom Gaza- bzw. Libanon-Einsatz hält. Letztlich sei es eine ganz persönliche Entscheidung, ob man mit einer Waffe kämpfen will oder nicht. Eine Gewissensentscheidung.
Jens Rosbach über die Einstellung von in Berlin lebenden Israelis zum Militärdienst. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Novembersonntag.